que servir. Donde me enseñan a luchar por mis ideas, donde me perdonan y me sufren, porque sufro y perdono, donde no me perdonan ni me sufren, porque no sufro y no perdono, donde el aire y la calle me pertenecen, donde dos y dos son cuatro, donde cuatro palmos de tierra representan al mundo entero, donde puedo morir cantando, donde sucede todo esto. ¿Dónde sucederá todo esto? Allí queda mi patria.
Auch die neuhonduranische Regierung ist bereits im Wahlkampf mit der Parole antreten «El Cambio», also «Der Wechsel» heisst das. Es ist ein Wort, das derzeit in Lateinamerika sehr in Mode ist. Es hat den Kaiser, das Volk wird das Problem selber lösen. Das Wort «Cambio», also «Wechsel», kommt in sehr vielen Wahlkämpfen aus der letzten Zeit vor. Nicht nur der Callejas in Honduras hat das Wort gebraucht, sondern auch der Cristiani in El Salvador hat mit dem jongliert, ebenso der Calderón in Costa Rica und auch der Color de Melo in Brasilien. Der neue peruanische Präsident, der Fujimori, der hat sogar vom Cambio 90 geredet, also überall kommt das vor. Das heisst einfach, dass die neuen wirtschaftlichen und strukturelle Massnahmen werden auch durch ein politisches Paket begleitet. Und Cambio scheint da offenbar ein Wort zu sein, das richtig im Trend liegt. Es ist ja so, dass das alles Rechtsparteien sind. Also gerade wenn man die Partei von Callejas nimmt, kann man die ziemlich gut mit der von Cristiani vergleichen, also der Arena in El Salvador, weil beide sehr, sehr rechtsextreme Parteien sind. Und das ist auch ein Punkt, wo der Ramón Cusodia angeführt hat, dass die Arena in El Salvador ein Bild sei von einer Rechtspartei, die enorm effizient organisiert sei und von daher auch ein Vorbild kann sein für die honduranische Rechte, also Partido Nacional, die jetzt an der Macht ist. Er weist dann auch darauf hin, dass jetzt im Fall von Honduras Manipulation von der öffentlichen Meinung über Radio, TV und Presse auch eine ganz grosse Rolle hat. Darum eben auch in der Arbeit von der Menschenrechtskommission auch die Bedeutung von der Radios. Insbesondere muss man natürlich auch daran denken, dass die Analphabetenquote in Honduras sehr hoch ist. Von daher kann man ja nicht alles über die gedruckte Presse machen. Also die Bedeutung von der Organisation von diesen Parteien, also der Effizienz, die hat er immer wieder ganz vehement rausgestrichen und schaut das als ein ganz grosses Hindernis an, also für Volksorganisationen etwas zu erreichen. Was man auch bei den Wahlen gesehen hat, Also dort hat ja eben die Partei von Callejas die rechtsextreme 52% von der Stimmen geholt. Bei den letzten Wahlen hat die Wahlenthaltung 23% betragen, was im Vergleich zu früheren Wahlen einiges höher war. Bei den letzten waren es nämlich nur 8%. Wenn man allerdings vergleicht mit anderen Ländern, wie zum Beispiel El Salvador, mag es einem natürlich trotzdem immer noch als relativ tief erscheinen. Der Ramon Custodio hat dann gemeint, die Enthaltung löse allerdings das Problem auch nicht. Das sei auch im Fall von El Salvador so. Allerdings dann darauf angesprochen, was denn der Sinn der Wahlen sei, wenn er ja selber vorher gesagt hat, dass die militärische Macht über die zivile Macht steche. Also was dann noch der Sinn sei, weil wir sowieso nichts ändern können, hat er dann auch nicht mehr sehr viel zu antworten gewusst, einfach weil er gesagt hat, dass seine Antwort ist dann gewesen, dass sie versuchen, den Leuten aufzuzeigen, was da für ein Prozess laufe und eine passende Interpretation zu geben. Also, sagen wir mal, es sind mehr oder weniger ein bisschen leere Worte gewesen, weil das ist einfach der Konflikt. Also, die Wahlenthaltung löst zwar das Problem nicht, aber gehen wählen gar noch viel weniger. Also ist eigentlich, die ganze Wahl, kann man eigentlich sagen, ist irgendwie nicht die Ebene, wo etwas entschieden wird. Dann interessant ist jetzt auch zu sehen, die neue Situation unter der neuen Regierung, respektive die alte Situation, weil es hat sich nämlich nicht viel geändert. Was jetzt die wirtschaftliche Situation einmal betrifft, hat die Regierung am 1. März die Lempira, also das ist die honduranische Währung, abgewertet, ohne gleichzeitig Lohnerhöhungen durchzuführen. Und was bedeutet, dass die Preise gestiegen sind innerhalb des Landes, insbesondere wegen dem Import von der Industrie. Man sieht das zum Beispiel aber auch beim Zucker. Bei der Zuckerproduktion braucht es so agrochemische Mittel, die aus dem Ausland kommen. Und da die jetzt ja teurer geworden sind, steigen dann auch die Lebensmittelkosten. Also er hat Beispiele gebracht von Milch über Fleisch, Mais, Bohnen, also elementarste Grundnahrungsmittel, die jetzt 2 bis 3 Mal teurer geworden sind, was natürlich für die Bevölkerung verheerende Auswirkungen hat. Es ist mir in dem Zusammenhang dann auch ein Beispiel eingefallen von 1987, als ich dazu mal in Honduras war. Da ist wirklich ein zynischer Artikel in der Zeitung gekommen. Dort hat es nämlich geheissen, dass Honduras rund 60% von seiner landwirtschaftlichen Ernte verliere wegen fehlendem Absatzmarkt. Also es ist, ja, also wie der Kapitalismus so spielt, kann man eigentlich nur noch sagen. Dann punkto Armut also in Honduras ist es so, dass man laut Statistik sind es etwa 64% von den Leuten, die in Armut leben. Davon 48 sind dort bereits Extremfälle. Und mit dieser Politik wird es immer so weitergehen, so wie es jetzt aussieht, weil es ein neues Konzept gibt es nicht. Es ist immer noch die gleiche neoliberalistische Linie, sodass ganz Honduras ein soziales Pulverfass ist. Allerdings kann man da nicht irgendwie daraus folgern, dass da ja, von der Organisation, vom Volk her sehr viel läuft. Das Problem ist einfach, dass einerseits natürlich mit dem Analphabetismus und dann einfach von der Struktur der Organisationen her, Volksorganisationen, es ziemlich schlecht aussieht. Einerseits ist da wieder die AID, also hinter denen die USA stehen, dabei all möglichen, das sieht man vor allem in der Bauernbewegung, all möglichen Entwicklungen, die gegen ihre Interessen laufen, zu blockieren, also insbesondere mit dem Kaufen von Gewerkschaftsführern und mit der Spaltung von der Bewegung.
Thank you.
secretos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada mes y menos roto, compañera. Nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre.
Ein weiterer Punkt, über den ich mit dem Ramón Custodio konnte reden, ist der Einfluss vom Wahlergebnis in Nicaragua auf die Situation in Honduras. Zuerst hat er zwar nicht so recht gewusst, was ich damit meine oder so, und dann aber gesagt habe, ja, wegen der ganzen Rolle, die Nicaragua gespielt hat, einfach als, das ist dann sein Zitat, als Gespenst vom Kommunismus, also mit der Wirkung dann, dass man auf da ja Honduras an Nicaragua grenzt, mit dem repressive Massnahmen gerechtfertigt hat. Dann hat er dann ein bisschen angefangen zu erzählen und hat angesetzt bei Esquipulas II, wo er dann in den Folgeverhandlungen und zwar immer wieder Dreck ist von Entwaffnung und Demilitarisierung in Zentralamerika. Und da jetzt Nicaragua mit dem Regierungswechsel weggefallen ist, dass man das nicht mehr einfach für alles beschuldigen kann, ist jetzt die Armee dazu übergegangen, Konspirationen und subversive Pläne, die man früher an Nicaragua einfach zugeschoben hat, jetzt einfach der honduranischen Opposition zuzuschieben, das heisst natürlich der honduranischen Linken. Als neuer Bezugspunkt nimmt man zum Beispiel Banküberfälle oder ganz einfache Diebstähle, Vergewaltigungen oder auch Ermordungen sogar von Bäuerinnen und Bauern, von Arbeitern und Arbeiterinnen und beschuldigt dann die Linke, dass sie die umgebracht haben. Das heisst dann also, die Linke bildet eine Gefahr, jetzt, also die honduranische Linke ist jetzt die Gefahr, die es im Land gibt und deshalb dürfen wir am Budget, also am Militäretat nichts zusammenstreichen und auch der Bestand der Armee darf sich deshalb nicht reduzieren. Dann wird sowieso noch argumentiert, dass die honduranische Armee die kleinste ist in ganz Zentralamerika, also jetzt einmal abgesehen von Costa Rica natürlich. Und es wird dann aber nicht erwähnt, dass in Nicaragua der Militärdienst jetzt aufgehoben worden ist, dass der außer Kraft ist. Und es wird natürlich auch nicht erwähnt, dass in Guatemala und El Salvador starke Aufstandstendenzen respektive einfach Opposition, bewaffnete Opposition gibt, was in Honduras nicht gibt. Und die Opposition gilt ja dann in diesen Ländern als Rechtfertigung in Anführungszeichen natürlich von dem Militärapparat. Also man sieht aus dem heraus auch, dass die Armee in Zentralamerika eine Funktion vor allem gegen innen haben, also eigentlich gegen das eigene Volk gerichtet und nicht unbedingt gegen Grenzen raus. Und was natürlich auch nicht erwähnt ist, dass die Honduranische Armee die offensivst ausgerüstete von Zentralamerika ist, was vor allem die Luftwaffe betrifft. Wir haben gesehen, wo sie eingesetzt wurden, ist in Grenzkonflikt mit Nicaragua. Also zur Unterstützung von der Contra, wo ja Honduras als Rückzugsgebiet dient. Die Rolle der Armee hat sich dann auch gezeigt, kürzlich gerade, wo es einen Streik gab von den Bananenarbeiterinnen und Arbeitern, wo die anderen Gewerkschaften sich angefangen haben zu solidarisieren, den Streik zu unterstützen. Und die Situation so weit gekommen ist, dass am Rand von einem Generalstreik gestanden ist, das Land. Da hat das Militär dann gesagt, sie seien dazu bereit, wenn die Regierung den Ausnahmezustand verhänge, sie dabei zu unterstützen. Das heisst auf gut Deutsch, wenn man es jetzt ein bisschen frei interpretiert oder vielleicht, man kann sogar sagen, richtig interpretiert, das war einfach eine Aufforderung von der Armee. Die Regierung soll den Ausnahmezustand erklären, respektive die Armee hat es, um einen Schritt weiter zu gehen, eigentlich gerade selber gemacht. Man sieht also eben da einmal mehr Bedeutung von der Armee. Also dass jetzt eben die Ausrichtung mit der Begründung Demokratie ist in Gefahr, jetzt einfach direkt gegen Volksorganisationen ist, dass die selber Gefahr darstellen und jetzt halt nicht mehr von außen kommt. Dann jetzt noch der Abzug von der Contra aus Honduras. Das war ja ein langes Thema in Honduras, dass man Contra aus dem Land draussen haben. Und jetzt, wo die draussen sind, hat sich der Widerstand dafür gegen die US-Militärbasen verstärkt. Das insbesondere nach der Invasion in Panama, die gezeigt hat, dass es schlecht ist, wenn man viele US-Amerikaner im Land hat. Also schlecht im Sinn vor allem von gefährlich, weil das ist dann immer wieder ein Grund für die USA als Land dann einzunehmen, zu besetzen. Wie wenn irgendeinem US-Bürger jetzt etwas passieren sollte. Also Honduras ist sowieso schon der Waffenplatz von den USA in Zentralamerika mit den Hauptbasen in Palmerola. Und dazu gibt es jetzt auch Forderungen, die aufkommen, weil der internationale Flughafen von Tegucigalpa, also der Hauptstadt von Honduras, so klein ist und auch gefährlich. Es hat in letzter Zeit gerade zwei Unfälle gegeben. Da sind jetzt eben Forderungen aufgekommen, dass man doch den internationalen Flughafen, der eigentlich den Namen gar nicht verdient, auf dem Stützpunkt in Palmerola soll errichtet werden, weil Palmerola die besseren Pisten hat und so. Die US-Botschaft hat dann gefunden, ja, wenn es die Regierung verlange, dann müssen wir halt schauen. Aber es ist natürlich klar, dass die Regierung, die total abhängig ist von den USA, natürlich sich gar nicht getraut oder gar nicht will vielmehr die Forderung stellen, sodass natürlich alles beim Alten bleibt. Und auch da wieder die Rolle der Militärs, die hat natürlich überhaupt kein Interesse, dass jetzt der Militärstützpunkt der USA umgewandelt wird in einen zivilen Flughafen oder so etwas Ähnliches. Die Militärhilfe, die Honduras bisher bekommen hat von den USA, hat sich jährlich in den letzten Jahren etwa 85 Millionen belaufen. Dazu sind noch 300 Millionen Wirtschaftshilfe gekommen, was jetzt allerdings weniger werden dürfte. Weil jetzt haben eins der wichtigen US-Interessen, die Contra waren, das fällt jetzt weg. Und demzufolge wird auch das Geld, auch wenn es natürlich nicht heisst, dass es für Contra gezahlt wurde, dürfte jetzt also die Geldbeträge abnehmen. Weiterhin wird natürlich wegen der US-Basen auch noch etwas gezahlt. Wegen der Contra ist es so, dass der Ramon Custodio meint, also die Bewaffnung der Contra, die sagen sicher alle abgezogen. Allerdings gibt es Tätige, die sich jetzt einfach in Honduras die Gesellschaft integriert haben. Teilweise gibt es offenbar auch Fälle, die dort in der Guardia Nacional dabei sind. Jetzt noch ein wichtiger Aspekt zum Schluss. Nochmal auf die AID kommen. Man sieht auch da, das zieht sich wie einem Vater durch alles durch. Da gibt es noch einen interessanten Plan und ich finde, dass man den noch erwähnen sollte. Beim INA, das ist das Instituto Nacional Agrario, das von der AID finanziert wird, übrigens allerdings von ihrem Budget 60% für allein für Bürokratie braucht, gibt es einen Plan, wo man auch ganz klar als einen Teil von der Kriegsführung von niedriger Intensität anschauen kann. Der besteht nämlich darin, dass Bauern, die ihr Land bereits schon haben, Besitztitel zu verteilen, um damit die demobilisierende Wirkung zu erreichen. Das heisst, die Bauern sind dann nicht mehr ansprechbar auf Agrarreformen, weil sie ja ihr Land dann haben, und auch gegen soziale Produktion, wie das der Ramon Custodio formuliert hat. Das darunter versteht der Kooperative. Dafür werden 6 Millionen Dollar jährlich aufgewendet, und der Ramon Custodio hat das so beschrieben als Mittel und Mentalität des honduranischen Bauern zu beeinflussen, respektive zu ändern. Also sein Bewusstsein zu brechen, weil er sagt, die Bauern sind zu den Kämpfern eigentlich gehört von Lateinamerika. Die aktuelle Situation in Honduras zeichnet sich also dadurch aus, dass sich trotz dem Übergang von der Regierung Ascona, also von der liberalen Partei zu der nationalen Partei vom Callejas, dass sich die Situation im Grossen Ganzen eigentlich nicht geändert hat, sowohl auf wirtschaftlicher Ebene wie auch auf militärischer Ebene geht eigentlich der gleiche Kurs weiter. Was allerdings die effizientere Organisation von der nationalen Partei, die jetzt an die Macht gekommen ist, gegenüber auch der liberalen Partei, die früher die Regierung gestellt hat, für Auswirkungen haben wird, das wird sich dann noch weisen.
Soweit zu Honduras. Damit sind wir auch am Schluss vom heutigen Zentralamerika-Info. Ich will schon aufs nächste Zentralamerika-Info hinweisen. Dort wird es um Lesben in Nicaragua gehen. Lesbenbewegung auch in Nicaragua, auch wenn sie nicht sehr gross ist. Wir werden auch Ausschnitt bringen von einem Gespräch, von einer Veranstaltung mit der Vertreterin von einer Lesbengruppe, die vor kurzem hier in Zürich war. Das also im nächsten Zentralamerika-Info in 2 Wochen. Jetzt noch ein letzter Hinweis, und zwar will ich noch Spendenkonto bekannt geben. Allerdings nicht unser Lieblingskonto, wo die Spenden für die Befreiungsbewegung in Zentralamerika draufgehen, sondern unser dringend notwendiges Konto vom Radio Lora. Ich will das gerade zuerst sagen, es ist 80-14-403-9, 80-14-403-9, Radio Lora Finanz. Dort solltet ihr nämlich möglichst gleich noch euren Mitgliederbeitrag von mindestens 50 Franken einzahlen. Das auch, weil, wenn das LoRa nicht mehr weiter existiert, natürlich auch das Zentralamerika-Info nicht mehr weiter existiert, was für uns schade wäre, sicher auch für euch. Für uns eben auch immer eine gute Möglichkeit ist, zu informieren, ohne uns zum Beispiel auch riesige Kosten zu stürzen, wie man das bei einem Flugblatt, bei Zeitungenheftchen und so weiter natürlich ja auch trägt. Darum also auch ihr, wie wir, das LoRa unterstützen im Moment dringend notwendig. Wenn ihr, das ist die eine Art, das LoRa unterstützt natürlich finanziell. Eine andere Art ist natürlich auch beim LoRa etwas machen, selber zu senden oder einfach mitzuhelfen, dass der Betrieb läuft. Oder auch, wenn ihr Material oder irgendetwas zur Verfügung könnt stellen könnt, dafür könnt ihr euch jederzeit im LoRa da der Militärstrasse 85a melden. Zum Schluss jetzt nochmal ein Stück von Adrian Goizueta.
Todo sigue igual, cuando simplemente hay bronca y todavía se espera que acabe esto, que parece que nunca acabará. Si llego a morir, amor, de muerte suave y tranquila, antes que la tristeza sea terminantemente prohibida por decreto oficial. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores, amor. Todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera. Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores, amor. Si llego a morir así, mi amor, no me llores. No me llores, amor, no vale la pena.
Si me llego a morir,
no me llores, amor,
no me llores, amor,
no vale la pena.
No vale la pena llorar.
No me llores, amor,
no me llores, amor, no me llores, amor,
no vale la
si
pena.
Si no hay puños en alto,
no me llores, amor,
si no hay flores y risas,
no vale la pena.
No vale la pena llorar.
No me llores, amor,
si me llego a morir. Siendo
miteinander. Da ist Zürich Plausch 2000 Factory. Wir berichten wieder mal über